Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 17 und 18 der 39. Sure, der Sure Somar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jtanabu at-taghut an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra. Fabashshir 'ibad. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam anweisen, denen, die einzig und allein Gott anbeten, Erfreuliches zu verkünden. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Denjenigen, die es mieden, Götzen anzubeten und sich stattdessen Gott zu wandten, ist frohe Botschaft. Verkünde die frohe Botschaft also ihnen, die mich, Gott, anbeten. Sie, die die Reden hören und die Besten davon befolgen, sind diejenigen, die Gott auf den richtigen Weg führte und die verständig sind.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 18. Februar 2022, gleich dem 29. Bahman 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran bereit, zur friedlichen Lösung der Ukraine-Krise beizutragen. Iran reagiert auf Veröffentlichung verzerrter Berichte über Wiener Gespräche. Israelische Streitkräfte haben Sheikh Jarrah nahezu vollständig abgeriegelt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran bereit, zur friedlichen Lösung der Ukraine-Krise beizutragen. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran betonte bei einem Telefongespräch mit dem Außenminister der Ukraine die Bereitschaft Irans, bei der friedlichen Beilegung der Krise in der Ukraine behilflich zu sein. Am Donnerstag wird der Außenminister Hossein Amir Abdullahian ein Telefongespräch mit dem Außenminister der Ukraine, Dmitri Kolba, über bilaterale Fragen und internationale Entwicklungen. Er betonte die Entschlossenheit der iranischen Regierung, die bilateralen Beziehungen zwischen Iran und der Ukraine in verschiedenen Bereichen auszubauen. Unter Bezugnahme auf die Krise in den Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland äußerte der iranische Außenminister seine Zufriedenheit über den Abbau der Spannungen und äußerte die Hoffnung, dass die derzeitige Situation durch Dialog und diplomatische Kanäle ohne die Intervention von Drittländern gelöst werde. Amir Abdullahian betonte, wir wünschen, dass Frieden und Stabilität in der Region bewahrt bleiben. Der iranische Außenminister sagte auch, dass Iran bereit sei, jede notwendige Hilfe und Maßnahme zu ergreifen, um bei einer friedlichen Lösung der Krise zu helfen. Iran und die Ukraine hatten schon immer gute und stabile Beziehungen. Und bis heute konnte keine Partei die guten Beziehungen zwischen beiden Ländern beeinflussen, sagte er weiter. Der ukrainische Außenminister würdigte Iran, dankte für seine grundsätzliche Haltung zur Ukraine-Krise und fügte hinzu, wir suchen keinen Krieg und wir wollen, dass das Problem diplomatisch und friedlich gelöst wird. Unter Bezugnahme auf das wachsende Handelsvolumen zwischen Iran und der Ukraine äußerte Kolba auch die Hoffnung für eine weitere Steigerung des Handelsvolumens. Iran reagiert auf Veröffentlichung verzerrter Berichte über Wiener Gespräche. Der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran betonte am Donnerstagabend in Reaktion auf die Veröffentlichung verzerrter Berichte über die Wiener Gespräche, dass sich die endgültige Vereinbarung zur Genehmigung der Rückkehr der USA ins Atomabkommen JCPOA stark von den verzerrten, unzuverlässigen Gerüchten unterscheide, die gemunkelt würden. Reuters behauptete vor wenigen Stunden, Zugang zum 20-seitigen Dokument des Wiener Abkommens zu haben und gab die Schritte bekannt, die jede Partei bei der Umsetzungsphase des Abkommens unternehmen müsse. Said Khatibzadeh teilte auf Twitter mit, dass die Veröffentlichung falscher Informationen in der Berichterstattung der Medien gefährlich sei und fügte hinzu, dass wir angesichts der bevorstehenden letzten Tage mit weiteren Verzerrungen rechnen müssen. Die Fortschritte bei der 8. Runde der Wiener Gespräche sind den Initiativen des iranischen Verhandlungsteams zu verdanken. Aber die Zurückhaltung der westlichen Vertragsparteien, insbesondere der Regierung von Joe Biden, die illegalen Maßnahmen der ehemaligen US-Regierung zu kompensieren und die Fortsetzung der Kampagne des maximalen Drucks, hat Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Landes aufkommen lassen, zum JCPOA zurückzukehren und den Dialogprozess verlängert. Israelische Streitkräfte haben Sheikh Jarrah nahezu vollständig abgeriegelt. Israelische Streitkräfte haben das Spannungsgebiet Sheikh Jarrah im besetzten Osten von Al-Quds unter eine nahezu vollständige Sperrung gestellt. Die Streitkräfte ergriffen die Maßnahme am Donnerstag, kurz nachdem sie dort Dutzende Palästinenser und Aktivisten heftig angegriffen hatten, berichtete die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Nach Angaben des libanesischen Nachrichtensenders Al-Mayadin griffen die israelischen Streitkräfte einen Sitzstreik an, das dort von Palästinensern abgehalten wurde, um gegen die Pläne des Regimes zu protestieren, 13 palästinensische Familien aus Sheikh Jarrah zu vertreiben. Die Streitkräfte haben den Demonstranten mit hartem Vorgehen gedroht, um den Sitzstreik aufzulösen, und haben auch verhindert, dass Mediziner die Nachbarschaft betreten, um verletzte Palästinenser zu behandeln. Spannungen sind in den palästinensischen Gebieten seit Sonntag aufgeflammt, als israelische Streitkräfte und illegale Siedler ihre Angriffe auf Palästinenser in Sheikh Jarrah erneuerten. Die im Gazastreifen ansässige palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat das palästinensische Volk in allen besetzten Gebieten, insbesondere in der heiligen besetzten Stadt Al-Quds, aufgerufen, sich gegenüber den brutalen Besatzern und feigen Siedlern zur Unterstützung ihrer Landsleute zu mobilisieren. Berichten zufolge planen Palästinenser, in Scharen in die Nachbarschaft zu strömen, um aus Solidarität mit ihren unterdrückten Mitbürgern Freitagsgebete abzuhalten. Der Generalsekretär der politischen Partei der palästinensischen nationalen Initiative, Mustafa Barghouti, hat die Proteste von Sheikh Jarrah als uneingeschränkten Volkswiderstand begrüßt. Itamar Ben-Gvir, ein rechtsextremer israelischer Gesetzgeber, schürte die Flammen der israelischen Aggressionen und eröffnete vor weniger als eine Woche ein Büro auf palästinensischem Land in der unruhigen Nachbarschaft. Nach dem Schritt überfielen Dutzende von Siedlern kurz nach Mitternacht die Nachbarschaft, warfen Steine auf palästinensische Häuser und beschädigten Autos, bemerkte Wafa. Stationierung von US-F-35-Tarnkappenjägern in Deutschland. Während der Westen behauptet, die russische Armee würde ihre Truppen an der Grenze zur Ukraine nicht reduzieren, gab Washington die Stationierung von F-35-Kampfflugzeugen auf einem Stützpunkt in Deutschland bekannt. Laut Hill News gab das US Air Force Reserve Command, Luftwaffe der US Reserve Streitkraft, bekannt, dass mehrere US-Kampfjäger vom Typ Advanced F-35 am Mittwoch nach Deutschland geschickt wurden, um die Abschreckung gegenüber Aggressionen zu erhöhen und die NATO-Verteidigung zu stärken. Die Stationierung von US F-35 auf dem Luftwaffenstützpunkt Spang-Dahlem in der Eifel wird die Verteidigung der NATO und unsere Fähigkeit zur Durchführung gemeinsamer Operationen verbessern, sagte der Kommandeur der US-Luftwaffe in Europa und Afrika. Der Schritt fällt mit westlichen Behauptungen zusammen, dass es keine Beweise dafür gebe, dass sich die russischen Streitkräfte von der Grenze zur Ukraine zurückziehen. In diesem Zusammenhang behauptete ein Verantwortlicher des Weißen Hauses auch, Russland habe sich nicht nur nicht von der ukrainischen Grenze zurückgezogen, sondern seine militärische Präsenz an der ukrainischen Grenze verstärkt, indem es weitere 7000 Soldaten entsandte. Das russische Verteidigungsministerium hat ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie seine militärische Ausrüstung nach Übungen auf der Krim zu den Stützpunkten zurückkehrt und in mehreren Erklärungen seit Dienstag die Rückkehr seiner Truppen zu ihren Stützpunkten, die nach dem Ende der geplanten Militärübungen angekündigt wurden, bekannt gegeben. Während westliche Länder Russland beschuldigten, seine Truppen in den Grenzgebieten der Ukraine mobilisiert zu haben, um militärisch gegen die Ukraine vorzugehen, bestreitet Moskau die Planung eines Angriffs und bezeichnet die Vorwürfe als unbegründet. Polizei auf den Straßen von Ottawa, um sich auf Niederschlagung von Protesten vorzubereiten. Die kanadische Polizei hat sich in Massen in der Hauptstadt Ottawa versammelt, um sich darauf vorzubereiten, einen von LKW-Fahrern angeführten Protest aufzulösen, der die Straßen des Landes erstickt hat. Riesige Gruppen von Polizisten füllten am Donnerstag das Parlamentsviertel in Ottawa, wo die Lastwagen seit Wochen geparkt sind. LKW-Fahrer wurden bereits von Interimspolizeichef der Hauptstadt gewarnt, das Gebiet sofort zu verlassen oder eine Verhaftung und Beschlagnahmung der LKWs zu riskieren. Aber sie scheinen sich nicht abschrecken zu lassen. In einer Erklärung am Mittwoch sagte Polizeichef Steve Bell, dass in den kommenden Tagen ein methodischer und gut ausgestatteter Plan durchgeführt werde, um die Kontrolle über die Stadt zurückzugewinnen. Premierminister Justin Trudeau sprach am Donnerstag vor dem Parlament und versuchte, sich zum zweiten Mal in der kanadischen Geschichte auf das Notstandgesetz zu berufen, obwohl Kritiker sagen, das Gesetz schränke die Meinungsfreiheit ein. Trudeau bezeichnete die friedlichen Proteste als illegale Blockaden und Besetzungen und sagte, sie müssten aufhören. In einem Brief an die Ministerpräsidenten der Provinzen bezeichnete Trudeau die Proteste als eine Bedrohung unserer Demokratie. Mehrere Ministerpräsidenten der Provinzen haben die Anwendung der Notfallmaßnahmen angeprangert. Die kanadische Gesellschaft für Bürgerrechte warf der Bundesregierung vor, die Schwelle für die Berufung auf das Gesetz nicht erreicht zu haben. Ein bemerkenswertes Merkmal der Reaktion der derzeitigen Regierung ist ihr Bemühen, die Protestbewegung zu dämonisieren, indem sie sie mit solch abfälligen Begriffen als störend, hasserfüllt und brutal bezeichnet, obwohl die Proteste weitgehend friedlich verlaufen. Ottawas Polizeichef Peter Slolly musste unter starkem Druck der Behörden zurücktreten, weil er im Umgang mit den Massenprotesten nicht hart genug war. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 3 Grad, Mashhad 7 Grad, Isfahan 8 Grad, Shiraz 6 Grad und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In Moskau geben sich zurzeit Präsidenten und Regierungschefs die Klinke in die Hand. Zuletzt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Dieses Treffen war zweifellos konstruktiv, aber Deutschland und Europa werden Probleme haben, endlich billig und sicher mehr Gas aus Moskau zu beziehen, weil Washington das nicht will, sagt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, in unserem Interview. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hossel, am Vormittag gab es auch ein Treffen zwischen dem Außenminister Russlands und seinem polnischen Amtskollegen in Moskau. Und Lavrov soll beklagt haben, dass der Westen jahrelang Sicherheitsbedenken Russlands ignoriert hat. Aber wie will die nun wirklich diese Forderungen Russlands gerecht werden? Ich meine, wie soll oder wie will der Westen diese Frage angehen?
Meine Befürchtung ist, dass man jetzt das Gefühl hatte, man hat die Schraube einer negativen Entwicklung mit Russland westlicherseits so weit gedreht, wie die Bevölkerungen bereit sind zu akzeptieren. Sie wissen ja, wie im Westen Politik gemacht wird. Der Deep State möchte etwas. Das hat Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident ja auch wunderbar formuliert. Nicht? Wir prüfen, ob sich Widerstand regt, und wenn sich kein Widerstand regt, machen wir weiter. Und so funktioniert das auch. Also die gucken jetzt, was passiert. Und tatsächlich, ich kann nur sagen, ich persönlich hatte dafür gesorgt, dass eine Friedenspetition, die vorsieht, dass Deutschland an einem nächsten Krieg und an den Vorbereitungen dazu nicht mehr teilnimmt und dass Deutschland, wenn Russland sich in berechtigter Verteidigung seiner Heimat entscheidet, es wolle Truppen nach Deutschland schicken, dass wir Deutschen dann unsere Türen öffnen und unsere Herzen sowieso und heißen die Russen als Gäste willkommen. Das steht in der Petition, das ist radikal, das steht da dreisprachig, das ist alles veröffentlicht, die ersten paar hundert Unterstützer sind da, also das ist jetzt in den ersten Stunden. Und dieses Thema werde ich in den nächsten Jahren durchziehen. Wir haben eine russische Website, wir können nicht mehr vom Westen gestoppt werden. Darum geht es tatsächlich. Wir wollen eine Sonderposition für Deutschland, weil wir dem Westen nicht mehr trauen können. Im Moment, wie gesagt, also die Schraube so weit gedreht, wie man in Washington, im Deep State glaubt, sie drehen zu können. Aber in Zukunft wird man weiter drehen, wenn sich das etwas entspannt hat, und wird permanent dran drehen, so lange, bis man seine Ziele erreicht hat. Und das bedeutet, dass ich in meiner ganzen politischen Arbeit hier darauf hinweisen werde, dass wir Selbstmörder sind, wenn wir nur einen Millimeter weitergehen entlang Washingtons wünschen. Und die werden radikaler werden, das ist klar. Der Druck auf Scholz wird gewaltig werden. Bisher hat er sich einigermaßen brauchbar geschlagen. Aber ich sehe ihn chancenlos, wenn Washington richtig aufdreht. Und das wird sehr, sehr spannend. Scholz hat klar zu erkennen gegeben, das war interessant, in Moskau, dass er gedenkt, länger Kanzler zu sein. Im Grunde genommen hat er, das war wirklich in der Pressekonferenz, ich bin froh, dass ich da rechtzeitig eingeschaltet habe, und konnte Scholz ganz anhören. Er hat praktisch angekündigt, dass er mehr als eine Amtszeit will. Und er weiß ganz genau, das kann er nur schaffen, wenn er tatsächlich deutsche Interessen auch wahrnimmt. Und wenn er tatsächlich den Friedenswillen der Deutschen mit Russland pflegt und so etwas, und sonst wird ihn das Ganze aufrollen und er wird sein Amt vielleicht nicht mal 4 Jahre behalten. Das ist ihm alles einigermaßen klar und er weiß auch, dass er damit Washington widerstehen muss. Dem ist klar, seine Kanzlerschaft wird nicht leicht. Er gibt ohnehin gerade überall nach. Er hat ja auch an der Corona-Front nachgegeben, wo er erst für harte Maßnahmen war und jetzt plötzlich lenkt er ein. Sehr spannend. Also und der Impfzwang, der Zwang zur Vergiftung sozusagen, wird es eben aufgeschoben bis möglicherweise Oktober. Also da geht man schon sehr, sehr viel vorsichtiger um, weil die Bevölkerung gezeigt hat, da sind wir zu Ende, da machen wir nicht weiter mit. Und beim Krach mit Russland, Krieg mit Russland, macht das deutsche Volk nicht mit. Das haben wir gemeinsam angeschaut, Sie, Herr Schorkny und ich, als wir angeschaut haben, diese seltene erste ehrliche Umfrage im Spiegel in Monaten, nämlich glauben Sie, dass die EU genug getan hat, um die Lage mit Russland zu deeskalieren oder um die Ukraine? Und da hatten ja zunächst 82, dann 81% bei laufender Stimmmöglichkeit gesagt, nein, die EU hat nicht genug getan. Und das war, glaube ich, ein Warnsignal.
Herr Hostel, eine der zentralen Forderungen Russlands ist nach wie vor, dass es keine weitere NATO-Osterweiterung geben soll. Ja. Also, die Antworten aus dem Westen waren immer vage. Man hat sich weder dazu verpflichtet, noch einfach abgelehnt. Also, wie wird die Reaktion des Westen diesbezüglich sein?
Ja, das war interessant, weil in der Scholz-Einlassung, in der Pressekonferenz nachher, der ist übrigens bemerkenswert locker und souverän da durchgegangen, hat er so lächelnd sich zu Putin umgedreht, der weit entfernt stand, weil ja wie Macron zuvor sich auch Scholz geweigert hat, einen russischen PCR-Test zu machen, sondern hat seinen eigenen mitgebracht und hat die Russen eingeladen, dabei zu sein, was dann dazu führte, dass die beiden genau wie Macron auch 6 Meter auseinander saßen und auch 6 Meter auseinander standen bei der Pressekonferenz nachher. Kurz, Scholz dreht sich um zu Putin und sagt, ich weiß ja nicht, wie lange Sie noch im Amt sein wollen, aber wir werden dieses Thema der NATO-Osterweiterung vermutlich in unserer Amtszeit nicht mehr bekommen. Das war eine ganz erstaunliche, klare Aussage und ist natürlich sehr entspannend. Der Westen hat das immer sehr, also der Westen, der US-geführte Westen, Washington, hat das immer sehr formell gesehen, hat gesagt, nee, das sind ja souveräne Staaten und die müssen ja selber entscheiden, zu welchem Bündnis sie gehören und so weiter. Und wir sagen dazu nichts und wir lehnen das nicht ab und wir werden auch keine Garantien oder Erklärungen von uns geben, dass die nicht in die NATO kommen. Was der deutsche Kanzler hier vor der versammelten Presse nach seinem hochwichtigen Putin-Gespräch gesagt hat, ist vollkommen eindeutig, in Jahren wird das nicht Thema werden. Und dann sieht man später. Und ganz offen gesagt, Verträge dauern auch nicht länger. Verträge sind ja einfach, wie man weiß, politisch nur Abbilder der Realität. Und hier hat der deutsche Kanzler klar gesagt, das werden wir in Jahren nicht mehr kriegen. Und er hat eben auch sehr interessant diese Formulierung bis zum Ende meiner Amtszeit. Da hätte man ja sagen können, also in 4 Jahren kommt es ja wieder auf den Tisch. Nein, er hat das mit Absicht so gesagt, dass man auch daraus schließen könnte, er wollte länger als eine Amtszeit regieren. Also das war ein sehr interessanter Punkt. Und dass Putin durchaus noch 10, 15, 20 Jahre da sitzen könnte, das ist allen Beteiligten klar. Putin hat sich darauf politisch eingerichtet, der kann das. Und wenn man das Gefühl hat, das nützt Russland, wird man ihn da lassen, weil er einfach brillant ist. Und er hat den besten Außenminister der Welt, glaube ich, nämlich Lavrov. Einen solchen Profi, dass der Rest aller Außenminister weltweit zittert vor ihrem ersten Gespräch mit dem. Also, und man redet von Lavrov-Test. Das sind schon sehr lustige, oder wenn man das so sagen darf, sehr erheiternde Umstände eigentlich. Und das muss man einfach sehen.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Seien Sie gegrüßt, verehrte Damen und Herren. Letzte Woche besichtigten wir die Stadt Shohrud in der Provinz Semnan und ihre historischen Sehenswürdigkeiten. In dieser Woche schauen wir uns die Natur in dieser Region an. Das abwechslungsreiche Klima und die permanent bestehenden 4 Jahreszeiten sowie die geografischen Gegebenheiten im Norden und Süden Irans haben zu einer Vielfalt im Ökosystem, Flora und Fauna dieses Landes geführt. Dementsprechend bildeten sich sehr wertvolle Ökosysteme und Reservate, die wegen der Vielfalt ihrer Tier- und Pflanzenwelt und der schönen Landschaften zum Naturerbe der Menschheit gezählt werden. Die Provinz Semnan findet unter den Naturreservaten einen besonderen Platz, ganz besonders die Stadt Shohrud, die mit 5,5 Millionen Hektar Fläche etwa 20% der gesamten Reservate Irans für sich beansprucht. Die Naturreservate in Shohrud sind zunächst im Naturschutzgebiet Khor Khatun im Südosten von Shohrud zu finden, das vom UN-Programm Mensch und bewohnter Globus MAB aufgenommen wurde. Das zweite Reservat ist das Tierschutzgebiet Khushyelagh im Nordosten der Stadt. Umweltexperten sehen in Shohrud ein Makrokontinent. Die Temperaturdifferenzen in verschiedenen Regionen erreichen schon mal 100 Grad. Der 4000er-Gipfel Shah Sawar liegt im Winter bei 50 Grad minus, im Sommer werden in der Asp-Keshan-Wüste 50 Grad plus gemessen. Dort ist der wärmste Punkt dieser Region. Dieser bemerkenswerte Temperaturunterschied hat vielen Tier- und Pflanzenarten einen geeigneten Lebensraum geschaffen. Khor-Turan oder Turan erstreckt sich auf etwa 1,5 Millionen Hektar Land. Es gilt als größtes Reservat des Landes. Nach Serengeti in Tansania liegt es als zweites Naturreservat der Welt. Die große Fläche und die Pflanzen- und Tiervielfalt zwingt jedem Besucher nur Lob ab. Für Ausbildung, Wissenschaft, Forschung, Tourismus und was die genetische Vielfalt betrifft, ist die Region von äußerster Bedeutung. Sie wurde erstmals 1972 als Naturschutzgebiet deklariert. 1976 wurde sie umbenannt in Turan, Naturschutzgebiet und Lebensort vom Wildleben. 2002 erklärte der Hohe Umweltrat 118.000 Hektar von Khor Khartoum zum Nationalpark. Die Flora und Fauna hier hat sie zum auserwählten Reservat erklären lassen. So sollen Tier und Pflanze in bester Form geschützt werden können. Die einzigartigen Eigenschaften, die besondere Pflanzenwelt und die Topographie der Region haben zu einem abwechslungsreichen Ökosystem mit zahlreichen Pflanzen, Tieren und Insekten geführt. Die Region gilt heute als eines der Genreservate Irans. Wenn ihr etwa mehr Beachtung geschenkt wird, kann sie vielen Arten zum Überleben verhelfen. Das bekannteste Tier in Khor Khartoum wird wohl der asiatische Gepard sein, der heute als Symbol der iranischen Tierwelt gilt. Der Gepard befindet sich an der Spitze der Nahrungskette und spielt eine große Rolle auch für kleinere Fleischfresser in der Kette. Er ist nur in Iran zu finden und das auch nur in bestimmten Gebieten wie Khor Khartoum. Zurzeit laufen internationale Projekte in Zusammenarbeit mit iranischen Umweltschutzbehörden in den Provinzen Yazd und Semnan, um diese Art zu schützen. Andere wertvolle Tierarten wie der Panther, der Luchs, der Karakal und die Sandkatze sind leider ebenfalls vom Aussterben bedroht. Wölfe, Schakale, Hyänen, Geparde, Karakals, Panther, Wildkatzen, Hirsche, Rehe, indische Gazelle, Steinböcke und der asiatische Zebra sind die wichtigsten Sägetiere der Region. Bei den Vögeln sind das Rebhuhn, Spatzen, Tauben, Trappen, Turmfalken, Pleskirchhäher sehr bekannt.
Pleskirchhäher ist eine besondere und einzigartige Vogelart und sie stammt aus der Familie der Raben. In Turan sind sie gut verstreut. Amerikanische und europäische Ornithologen kommen zu Forschungen über diesen Vogel regelmäßig in die Region. In Turan findet man auch die seltensten Pflanzenarten wie Galbanharz, Artemisia, verschiedene Tragansorten und Tamarisken. Geologisch gesehen ist Turan ebenfalls sehr einzigartig und vielfältig. Der längste Fluss von Semnan, der Kolchur, fließt durch diese Region. Das Gebirgs-, Berg-, Wüsten- und Flachlandökosystem beschert der Region eine Einzigartigkeit, die sich über die gesamte Fläche erstreckt. Khosheylag zählt zu den bekanntesten Naturschutzgebieten Irans, auch weltweit genießt es Ruhm. In nicht allzu ferner Vergangenheit galt die Region als das reichste Wildlife-Gebiet und als Jägerparadies in Iran. Hier kann man deutlich alle vier Jahreszeiten erleben und die Flora unter anderem Wacholder und den hirkanischen Wald besichtigen. Die Klimavielfalt in dem 135.000 Hektar großen Naturschutzgebiet bietet verschiedenen Tieren und Pflanzen genügend Lebensraum. Ahorn, Buche, Wüsten, Sträucher und verschiedene Tiere wie rote Hirsche, Schukas, Rehe und Zebras trifft man häufig an. Ein Teil des Gebietes befindet sich in Waldgebieten. Die Provinz Golestan, der andere in Flachland- und Hügellandschaft von Semnan. Der Niederschlag beträgt hier im Osten und Südosten etwa 200 mm, in der Gebirgs- und Waldregionen im Norden und Nordwesten bis zu 500 mm. Die Mindesthöhe der Region beträgt 1200 Meter, der höchste Punkt 2933 Meter. In Rochelach befinden sich 41 Naturquellen und 7 Kanals, die die Region mit Wasser versorgen. Experten schätzen die Säuglingsarten auf 30 bis 34 Arten. Wildkatzen, Wölfe, Schakale, Füchse, Sandfüchse, Hyänen, Hasen, iranische Igel, manche Arten von Fledermäusen und Insektenfressern wurden hier registriert, dazu auch rund 90 Vogelarten, die über die ganze Region verteilt sind. Die häufigste Art ist ein Spatz. Krabben und Rebhühner, die zahlreichsten Vogelarten ausmachen. Aasgeier und Falken sind die bekanntesten Vogelarten. Das abwechslungsreiche Klima und die geografische Lage ermöglicht auch eine Pflanzenvielfalt. Zu den wichtigsten Arten gehört der Wacholder, der hauptsächlich im Nordwesten der Region gedeiht. Berberitzen, Wildbirnen, Buchen, Ahorn, gemeine Echse, Pflaumen und Mispel zählen auch zum Bild der Region. Das Naturschutzgebiet umfasst verschiedene Teile wie die Täler Gullissur, die Olangwälder, das Sardorbe-Flachland und die Anhöhen Sefidku. Die Region glänzt wie ein Juwel in der Steppenlandschaft des Landes.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Dalirone, das heißt liebreizend.
خدایا که دمیدی سحری جان به تو پرداخته ایم، جان گرفتیم و جهانی به تو پرداخته ایم. جان به کف پای بره شعله کشان دوش به دوش، جان به کف های بره شعله کشان دوش به دوش، مشت افشان علم اش بر افراخته ایم، بر افراخته ایم، مشت افشان علم اش بر افراخته ایم، بر افراخته ایم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung. Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Hallo liebe Hörerfreunde der Beitragsreihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir in der letzten Sendung über Essmanieren im Islam gesprochen. Diese Regeln gehen auf den Koran, auf Belieferungen und das Verhalten der Propheten zurück. Im Koran in der Sure Ahzab, Vers 21 steht, wahrlich, ihr habt an dem Gesandten Allahs ein schönes Vorbild für jeden, der auf Allah und den letzten Tag hofft und Allah häufig gedenkt. Das Leben von Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, und auch seine einzigartige Persönlichkeit ist das beste Vorbild für die Menschheit. Gott gab Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, ausgezeichnete Eigenschaften mit auf dem Weg. Daher besaß er auch Respekt und Würde. Er achtete in seinem individuellen und sozialen Verhalten auf viele Schwerpunkte, hinter denen ein Grund und ein Ziel steckten. Zum Beispiel gab es für ihn bestimmte Eisregeln und er empfahl sie den anderen weiter. Wir werden uns heute mit diesem Thema auseinandersetzen. Wenn die Mahlzeit zu Ende ist, so gibt es auch dafür bestimmte Regeln, die ebenso für die Gesundheit nützlich sind. Die Danksagung an Gott und das Gebet für noch größere Gaben ist ein Verhalten, das man am Ende der Mahlzeit durchführt. In diesem Zusammenhang sprach Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, zu Imam Ali a.s., O Ali, sag vor dem Essen im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen und nach dem Essen Gott sei gedankt. Dann schreiben dir die Engel während der Mahlzeit gute Taten auf, weil du die Nahrungsaufnahme im Namen Gottes beginnst und sie auch in seinem Namen beendest. Die Zeit dazwischen wird dir also als eine gute Tat angerechnet. In der Sure Barara, Vers 172 steht, O ihr, die ihr glaubt, esset von denen guten Dingen, die wir euch bereitet haben, und seid Allah dankbar, wenn ihr nur ihm dient. Dankbarkeit Gott gegenüber, der all die Gaben besitzt und von den erschaffenen Geschöpfen, insbesondere den Menschen, unabhängig ist, ist eine gute Tat der tugendhaften Menschen. Im Allgemeinen handeln religiöse Großgelehrten immer so, dass sie nach der Mahlzeit Gott dankten, dafür beteten, dass Armut aus der Gesellschaft verschwindet und dass die Hungrigen von ihrem Leid erlöst werden. Es ist sehr angesagt, dass man nach dem Essen auch dem Gastgeber dankt. Es wird gesagt, dass Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, stets seinem Gastgeber nach dem Essen dankte und für ihn betete. Er empfahl auch den anderen, dies zu tun, damit sich diese Tat unter den Menschen verbreitet. Im Islam wird auch geraten, dass man nach dem Essen die Krümel, die um den Teller herumliegen, einsammelt. Tut man das, so wird Gott uns noch mehr Gaben schenken. Die islamischen Lehren sind von Gott, dem Allmächtigen. Sie basieren auf Weisheit und dienen dazu, die Menschheit auf den richtigen Weg zu führen. Manchmal sind diese Weisheiten deutlich und klar, sodass sie durch kurzes Nachdenken erkannt werden, wie etwa das Waschen der Hände vor jeder Mahlzeit. Aber manche sind nicht so leicht zu erkennen und man muss sehr viel darüber nachdenken und intensiv nachforschen, zum Beispiel, weshalb man vor und nach dem Essen den Namen Gottes erwähnen soll. Die Aufmerksamkeit der islamischen Lehren auf kleine und feine Standpunkte ist ein Beweis dafür, dass der Islam eine vollkommene Religion ist. Zum Beispiel ist die Betonung darauf, dass man Krümel einsammeln soll, ein Grund für die Sauberkeit der Wohnung und auch dazu, Krankheiten so vorzubeugen. Prophet Muhammad nahm nach dem Essen ein wenig Salz zu sich. Er wusch sich die Hände und den Mund und putzte sich die Zähne. Er sagte darüber, verwendet Zahnstocher, denn sie säubern den Mund und sind auch gut für das Zahnfleisch. Zahnärzte sind der Meinung, dass Mundgeruch dann entsteht, wenn man die Zähne nicht putzt. Forscher sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Mundgeruch dann entsteht, wenn der Mund trocken ist und zu wenig Speichel hat, was besonders im Schlaf der Fall ist. Salz nach dem Essen zerstört die Mikroben, vermehrt den Speichelfluss und verhindert somit Mundgeruch. Wenn man die Zähne nicht putzt und die Mundhygiene nicht beachtet, so entstehen Zahnkaries und Zahnfleischschwellungen. Es ist also wichtig, nach jeder Mahlzeit die Zähne zu putzen und Karies und Paradentose vorzubeugen. Eine weitere Empfehlung im Islam heißt, dass man nach dem Essen nicht badet. Imam Rezali Salam sagte darüber, badet nicht mit vollem Bauch, denn dadurch entstehen Koliken. Ärzte sind der Meinung, dass das Baden nach dem Essen das Blut schneller in den Adern fließen lässt, was dazu führt, dass der Blutkreislauf um den Magen weniger zirkuliert und somit das Verdauungssystem schwächer wird. Forschungen zeigen, dass dadurch auch Stress entsteht und zu Störungen bei der Blutversorgung für das Herz und Kreislauf führt. Das Abendessen und deren Wichtigkeit ist ein weiterer Schwerpunkt, der im Islam Beachtung findet. Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, sprach darüber, verzichtet nicht auf das Abendessen, auch wenn es nur aus einer trockenen Dattel besteht. Der Verzicht auf das Nachtmahl führt nämlich zu einer frühzeitigen Alterung. Das Abendessen ist die Kraft für alt und jung. Laut Koranversen und Überlieferungen sind die wichtigsten Mahlzeiten das Frühstück und das Abendessen. In der Sure Maryam, Vers 62 heißt es, sie hört dort kein leeres Gerede, sondern nur Friede, und sie werden dort ihr Unterhalt morgens und abends empfangen. Dr. Hossein Ravozadeh, Fachexperte für traditionelle Heilmedizin, sagt über die Mahlzeiten, das Frühstück ist die wichtigste Hauptmahlzeit, das in den ersten Morgenstunden gegessen werden muss. Nimmt man es zu spät ein, so verdickt das Blut. Beim Mittagessen soll man darauf achten, auch wenn man sich hungrig fühlt, dennoch nur wenig zu essen. Danach sei es gut, sich eine Viertelstunde hinzulegen. Überlieferungen deuten darauf hin, dass man nicht mit leerem Magen schlafen soll. Das Schlafen mit vollem Magen wird allerdings auch nicht empfohlen. Dr. Ravozadeh sagt, will man gesund leben, so soll zwischen dem Abendessen und dem Schlafen gehen eine Zeitspanne von 3 Stunden liegen. Beim Abendessen soll man auf Weißbrot, Reis und Stärken verzichten. Bis zu einer weiteren Sendung, Gott schütze Sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.